Hallo und herzlich willkommen zum Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und ich nehme Sie heute mit zu einem Spaziergang durch die Geschichte von Schloss Tutzing. Ich bin gerade hier im Park unterwegs. Der Präsenztagungsbetrieb ruht momentan. Das heißt, es ist hier ganz still und man schaut auf den See, der heute auch ganz ruhig ist. Ab und zu flitzen Eichhörnchen durch den Park und man hört die Vögel. Und ansonsten ist es hier einfach ganz ruhig. Und man kann sich fragen, was haben Gebäude, Schloss, Bäume, die Pflanzen, der See, was haben die all das hier schon erlebt? Und möchte mit Ihnen heute eintauchen in ein ganz besonderes Kapitel von Schloss Tutzing, nämlich das Kapitel Hackelsberger. Albert Hackelsberger hat hier mit seiner Familie gewohnt, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Und er hat eine ganz besondere Geschichte erlebt, also auch eine traurige Geschichte. Ich bin dazu jetzt verabredet mit Dr. Ulrike Herndl zu einem Gespräch, denn sie hat sich als Historikerin ganz besonders mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Im Sicherheitsabstand hat nun mir gegenüber Dr. Ulrike Herndl Platz genommen. Sie war Studienleiterin hier im Haus, Studienleiterin für Soziales, Familie und Generationen, Geschlechter- und Gleichstellungsfragen und Geschichte. Nun wechselt sie an die Universität der Bundeswehr. Vielen Dank, dass Sie sich jetzt trotzdem nochmal für mich Zeit genommen haben, liebe Frau Dr. Herndl.
Ja, ich bin sehr gern gekommen.
Wir wollen heute ja einen Sprung in die Geschichte des Hauses, unseres Hauses wagen. Die Evangelische Akademie Tutzing hat ihren Sitz im Schloss Tutzing hier am wunderschönen Starnberger See. Als promovierte Historikerin haben Sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder auch mit der Geschichte des Schlosses und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern beschäftigt. Einer von Ihnen war Albert Hackelsberger, der soeben seinen 80. Todestag hatte. Er hat Schloss Tutzing im Jahr 1936 als Sommerresidenz für seine große Familie gekauft. Frau Herndl, vielleicht können Sie uns einen Einblick geben. Wer war Albert Hackelsberger?
Eine Frage, die man gar nicht in einem Satz und wahrscheinlich auch nicht in 10 Sätzen ausreichend beantworten kann. Aber ich möchte mich mal an einer kleinen Skizze versuchen. Seines Weges, bis er dann 1936 die Akademie, also die heutige Akademie, damals das Schloss Tutzing, erworben hat. Albert Hackelsberger ist in Niederbayern geboren worden, stammte aus eigentlich eher kleineren Verhältnissen, wenn man mal davon absieht, dass sein Vater auch schon Dorfbürgermeister war. Aber er war sicher einer der Ersten, wenn nicht der Erste, der dann auch die Chance erhielt, das Gymnasium zu besuchen. Er hat also Abitur gemacht und zwar im Jahr 1914, also in dem Jahr, in dem der Erste Weltkrieg begonnen hat. Und er ist dann auch gleich eingezogen worden als Offiziersanwärter. Er hat sich selbst zu einem Kavallerieregiment beworben, weil er auch ein passionierter Reiter war. Das Kriegsende hat er in Baden erlebt, also an der Rheingrenze, und er war da kurzfristig Vorsitzender eines Soldatenrats, also so eines revolutionären Gremiums, das den Übergang zur Republik sichern sollte und auch getan hat. Und Hackelsberger hatte offensichtlich in Lörrach, wo er stationiert war, dann auch einen sehr guten Ruf, sodass man ihn also mit der Führung zunächst dieses Soldatenrats und dann auch der entsprechenden Volkswehreinheit, die da den Grenzübergang gesichert hat, beauftragt hat. Und er hatte also dafür zu sorgen, dass das alles in Ruhe und Ordnung geschieht, dieser Untergang des Kaiserreichs an den vielen Stellen, wo das zu bewältigen war, mit ganz vielen Problemen, natürlich sozialen Problemen. Ja, er hatte dann aber doch genug vom Militärischen und hat sich dann Ende des Jahres 1918 ganz aus dem militärischen Dienst verabschiedet. Und parallel dazu hatte sich die Beziehung zu einer jungen Frau ergeben, dort aus der Umgebung, die er wohl über einen Regimentskameraden kennengelernt hatte. Helene van Eyck war ihr Name und sie war aus einer badischen Fabrikantenfamilie. Und diese Fabrik, die ist uns allen wohl bekannt. Es gibt sie auch noch immer. Es ist die Firma Weck, die die Weckgläser herstellt, in die wir eben so gern unser Eingemachtes einwecken. Das ist also diese Firma und in die hat er dann eingeheiratet. Und sie haben dann, wie es damals auch nicht unüblich war, auch schnell nicht nur die Ehe geschlossen, sondern auch eine Familie gegründet und zwar sehr schnell auch eine große Familie. Also Mitte der 1920er Jahre hatte Hackelsberger dann bereits 4 Söhne. Und er hat also einerseits im Badischen diese Firma betreut, die Firma Weck. Er wurde dort auch von seinem Schwiegervater zum Generaldirektor gemacht. Und andererseits war er ein politisch interessierter Mensch, der sich wohl, glaube ich, auch in der Verantwortung gesehen hat für das Gemeinwesen, kann man sagen. Und hatte sich da zunächst der DVP, also der Partei des Außenministers Stresemann, angeschlossen. Als aber Stresemann 1929 gestorben ist, hat er sich immer stärker zur Zentrumspartei hinbewegt. In der war auch sein Schwiegervater, der Herr van Eyck, und auch Hackelsberger war ein prononcierter und überzeugter Katholik, der das eben auch in seinem politischen Leben lebte, dieses katholisch Sein. Er ist also dann zur Zentrumspartei gegangen und da sehr schnell aufgestiegen. Er hat sich dann schon 1932 ein Reichstagsmandat erobert und war also fortan Reichstagsabgeordneter und stieg dann auch in die Fraktionsführung mit auf. Ja, und das bedingte, dass er eben dann auch in den entscheidenden Weichenstellungen dieser Zentrumspartei zu Beginn des Dritten Reiches involviert war, dass er da stark mit Einfluss genommen hat und die Entscheidungen mitgetragen hat. Die alles entscheidende Fragestellung war eben, ob nach der Machtergreifung Hitlers 1933 die Zentrumspartei versuchen würde, sich zu arrangieren und entsprechend auch dem Ermächtigungsgesetz zustimmen oder ob sie in Opposition bleiben würde. Und so wie die Sozialdemokratie sich eben jeglicher Zusammenarbeit verweigern. Da gehörte Hackelsberger nun zu denjenigen, die für eine kooperative Politik mit den Nationalsozialisten gestimmt hat. Nicht, weil er ihnen irgendwie nahe stand, sondern weil er glaubte, dass man auf diese Weise Schlimmeres verhüten würde und dass man Hitler auch doch noch zur Raison bringen könne, wenn man sich verhandlungsbereit zeigte. Die Zentrumsfraktion hat sich dann dieser Linie angeschlossen, die nicht nur Hackelsberger Linie war, sondern das ist eben dann mehrheitlich beschlossen worden in einer Sitzung vor der parlamentarischen Sitzung, vor der Reichstagssitzung. Und die Zentrumspartei hat dann am 23. März 1933 eben für das Ermächtigungsgesetz gestimmt und hat somit auch die Zweidrittelmehrheit, die für dieses verfassungsändernde Gesetz notwendig war, mitbeschafft, was man natürlich später dann auch ihr immer stark angekreidet hat. Man muss aber doch zur Ehrenrettung sagen, dass eben viele wie Hackelsberger das Gefühl hatten, dass sie nicht wirklich die Wahl haben, sondern dass sie eigentlich nur Schlimmeres verhüten können und dass das eben der bessere Weg sei, auf Konfrontation mit dem Hitler-Regime zu gehen, weil die dann möglicherweise gewalttätig diese Verfassungsänderung herbeiputschen würden, sozusagen. Es sah also zunächst so aus, als ob Hackelsberger sich im Dritten Reich, ja wie auch so viele, arrangieren würde. Wir kennen ja das Wort von den Märzgefallenen. Dazu gehörte er nicht, meiner Meinung nach, denn er hat trotz allem, ist er seiner Linie treu geblieben. Die nächste Probe aufs Exempel war dann das Reichskonkordat. Hitler hatte ja eben auch im Vorfeld des Ermächtigungsgesetzes der katholischen Kirche gewisse Zugeständnisse gemacht, dass sie ihre Rechte behalten würde in Deutschland. Das sollte dann durch das Konkordat eben auch besiegelt werden und wurde es auch. Und da war also Hackelsberger als Mitglied der Verhandlungsdelegation auch sehr stark involviert. Trotzdem ist er dann in den Folgejahren sozusagen immer mehr auf die Seite der Opposition geraten oder hat sich dorthin bewegt, wie immer man will. eben gerade wegen seines Festhaltens an den Interessen und der Linie der katholischen Kirche. Er hat vielfach Reisen nach Rom unternommen. Er hat für eine Jesuitenschule ein neues Heim besorgt, eine eigentlich österreichische Jesuitenschule, die aber hauptsächlich von deutschen Schülern besucht war und von den Nazis sozusagen ausgeblutet wurde. Jedenfalls hatte er dieser Jesuitenschule das neue Haus St. Blasien im Schwarzwald besorgt, und auch das war mit Anlass für die Nationalsozialisten, ihn immer mehr sozusagen auf die zu denjenigen zu zählen, die unbelehrbar sind und die sich niemals dem Nationalsozialismus wirklich anschließen werden. Und
hat er das gemerkt? Also war ihm das klar, dass er sozusagen schon unter Überwachung stand oder auf dem Kieker, wie man so schön sagt, war? Hat er das wahrgenommen oder nicht?
Also seine jüngste noch lebende Tochter Birgitta Maria Hackelsberger meint, dass ihr Vater, ohne dass sie jetzt selber Zeugin dessen ist, weil sie noch zu jung war in diesen Mitte der 30er Jahre, aber sie meint, dass er von einer gewissen Unbekümmertheit getragen war und wohl nicht merkte, dass er immer mehr ins Visier der Nazis gerät. Die haben ihn also regelrecht bespitzeln lassen. Diese Gestapo-Dokumente sind auch noch vorhanden, die das belegen. Nein, es war ihm wohl nicht so ganz klar, dass für ihn bis hin zu wirklicher Lebensgefahr sozusagen sich die Schlinge immer enger um seinen Hals zieht.
Gehen wir mal ins Jahr 1936 dann, als er Schloss Tutzing gekauft hat. Also das war ja schon die Zeit, es gab dann schon keine Zentrumspartei mehr. Er war schon im Visier der Gestapo und er hat aber für sich und für seine Familie hier dieses Schloss gekauft, Schloss Tutzing 1936. Genau.
Auch das zeigt ja, dass er sich nicht bedroht und verfolgt im eigentlichen Sinn gefühlt hat, weil sonst erwirbt man sich nicht so ein Haus. Dieses Schloss Tutzing war zu der Zeit geradezu weithin bekannt. Der vormalige Schlossbesitzer Marcel von Nemisch, das zu so einem wirklich künstlerischen Kleinod ausgebaut hatte und dort ja auch eine große Kunstsammlung beheimatet war, die dann 1936 schon in großen Teilen zur Versteigerung gekommen war. Trotzdem war Schloss Tutzing immer noch ein Name und etwas Besonderes hier in der Region und weit darüber hinaus. Und als Hackelsberger das erworben hat, wie gesagt, hat er, glaube ich, noch gedacht, dass er seine Existenz da im Dritten Reich sozusagen weiter so führen könnte. Also er war wirtschaftlich in einer guten und gesunden Lage. Und wie gesagt, seine Mission für den Vatikan, die sah er wohl eben durch das Konkordat und durch die anderen Vereinbarungen gedeckt, dass die Nazis sich nicht um Vereinbarungen und Verträge scheren. Das war ihm wohl nicht in dem Ausmaß.
Nicht in dem Ausmaß. Er hatte auch einen Diplomatenpass. Er war ja Mitglied der Handelskammer.
Weil er der Internationalen Handelskammer in Paris. Ja. Wie gesagt, hat dieses Schloss gekauft. Seine Familie war inzwischen noch weiter gewachsen. Es waren allerdings auch zwei Söhne gestorben. Als es 1936 gekauft wurde, waren es 6 Kinder. Und tatsächlich kam diese jüngste Tochter, Birgitta Maria, dann 1937 zur Welt. Also 7 Kinder, die hier herrliche Sommerferien am See verbracht haben, bis dann eben 1938 das Schicksal unvermutet diese Familie ins Unglück gestürzt hat, weil der Vater eben verhaftet wurde von den Nationalsozialisten.
Das war auch hier in Tutzing?
Das war in der Tat hier in Tutzing. Es war am Ende der Sommerferien, am 21. September 1938. Zuvor war die Immunität des Reichstagsabgeordneten Hackelsberger aufgehoben worden. Dafür hatte Göring gesorgt. Und Göring hat also die Immunität aufheben lassen und dann wurde Hackelsberger verhaftet und der Vorwurf lautete Devisenvergehen, was kein seltener Vorwurf war, den man gegen politische Gegner erhob, weil man gar nicht so auf eine politische Anklage das Augenmerk auch des Auslands richten wollte. Und dann wurden eben solche Dinge an den Haaren herbeigezogen. Und bei Hackelsberger war das umso leichter, weil er ja die vielen Auslandsreisen gemacht hatte und weil er Geld in der Schweiz hatte und so weiter. Also man konnte dann sozusagen erstmal darauf bauen, dass das plausibel wäre. Trotzdem hat es einige Zeit in Anspruch genommen, diese Anklage vorzubereiten. Und sie ist dann tatsächlich gar nicht mehr erhoben worden. Also es ist nicht mehr zu einem Prozess gekommen, weil Hackelsberger diese Haft, die Untersuchungshaft nicht überlebt hat. Er ist von München aus, wo er im berühmt-berüchtigten Polizeigefängnis in der Löwengrube war, sehr schnell nach Freiburg überstellt worden, weil sein eigentlicher Wohnsitz ja in der Gegend von Freiburg war. Und in Freiburg saß er also dann fast 2 Jahre im Gefängnis, wurde immer wieder Gestapo-Verhören unterzogen, wurde misshandelt, mindestens psychisch, wahrscheinlich auch physisch, und hat dann eine chronische Nierenentzündung entwickelt, die eben auch nicht behandelt wurde, beziehungsweise erst sehr spät, als es dann eben auch schon zu spät war, ist er ins Krankenhaus eingeliefert worden. Man hat sich dann noch an einer Notoperation versucht und er ist dann aber im Gefolge dieser Notoperation gestorben. 1940 war das eben am 25. September.
Was geschah in dieser Zeit mit der Familie von Hackelsberger, während er in Untersuchungshaft war?
Während er in Untersuchungshaft war, haben sich seine Frau und er, seine Frau hat ihn häufig besucht, überlegt, dass sie Schloss Tutzing verkaufen, weil natürlich die Lage bedrängt war. Die Frau stand allein da mit 7 Kindern, musste ja irgendwie den Haushalt führen und deswegen wollte man sozusagen das Ganze, auch die Wirtschaft für diese Häuser verkleinern. Und er und seine Frau haben also beschlossen, Tutzing wieder zu verkaufen und dass sie dann also weiter mit den Kindern am Sitz der Fabrik in Öfflingen in Baden wohnen bleibt. Und Frau Hackelsberger hat sich dann 1939 an den Kunsthandel Helbing in München gewandt, was auch wieder eine dramatische Geschichte ist, weil Helbing einerseits die Sammlung des früheren Schlossbesitzers Marcel von Nemisch bereits einmal zur Versteigerung gebracht hatte. Und insofern war es naheliegend für Frau Hackelsberger, sich an diese Firma Helbing zu wenden. Auf der anderen Seite war der Inhaber Hugo Helbing, der Jude war, in der Reichspogromnacht umgebracht worden von den Nationalsozialisten. Und die Firma Helbing stand also unter Verwaltung eines Ariseurs, also jemand, der dafür sorgen sollte, dass diese Firma in arische, in Anführungsstrichen gedacht, Hände überführt wird. Und an diesen Menschen hat sich also Frau Hackelsberger gewandt. Ich nehme an, dass sie nicht wirklich orientiert war über die Verhältnisse, die dahinter standen. Also, dass der eigentliche Besitzer ermordet worden war und so. Das wusste sie vermutlich einfach gar nicht. Aber es war jedenfalls so, dass die Firma Helbing bzw. dieser Ariseur Max Heiß das sehr gern gemacht hätte, den Kunstbesitz zumindest des Schlosses zu versteigern. Es kam aber nicht dazu, weil es die Konkurrenz durch einen anderen Ariseur in München gab, den Kunsthändler Weinmüller, der da interveniert hat. Und deswegen ist die Sammlung Schloss Tutzing letzten Endes in Berlin versteigert worden. Also Frau Hackelsberger hat sich dann eine andere Firma einfach gesucht in Berlin und hat große Teile der Bilder, der Skulpturen, der Wandteppiche, des Mobiliars nach Berlin verbringen lassen. Und dort ist es dann bei der Firma Lange 1940 versteigert worden, sehr kurz nach dem Tod von Albert Hackelsberger.
Sowohl das Inventar als auch das Schloss.
Das Schloss, kam gesondert zum Verkauf. Die Firma in Berlin war eine reine Kunsthandlungsfirma. Die hatte auch an dem Schloss kein Interesse. Aber Frau Hackelsberger hat einen anderen Käufer gefunden, nämlich von der Firma Oetker, den Geschäftsführer Kaselowski. Der hat das Schloss gekauft, so als Mitarbeitererholungsheim, auch für seine Belegschaft aus Bielefeld. Und vor allen Dingen Frau Kaselowski, Ida Kaselowski, hat dann hier wohl auch viel Zeit in den Kriegsjahren verbracht. Und also jedenfalls ist sie noch hier sozusagen in den Annalen des Hauses verewigt und ein Begriff hier auch am Ort.
Das ist jetzt nur ein kurzer Ausschnitt aus der Geschichte unseres Schlosses hier in Tutzing. Von 1936 bis 1940 war es sozusagen im Besitz der Familie Hackelsberger. Und wir erinnern uns jedes Jahr am 25. September an den Todestag von Albert Hackelsberger und auch an die Umstände, unter denen er umgekommen ist. Warum
Ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte nach wie vor so wichtig?
Ja, also warum beschäftigt man sich mit der Geschichte eines Schlosses Tutzing? Ich finde, es ist fast sowas wie ein Mikrokosmos für das, was sich im Großen und an vielen Stellen im Dritten Reich etwa vollzogen hat. Das gilt natürlich auch für Geschichtsabschnitte früher, ne? Also das geht bis hin zur Reformationsgeschichte, wo wir ja auch Schnipsel sozusagen davon vorfinden im Schloss. Aber um auf die Geschichte des Dritten Reiches zurückzukommen, ich meine, hier in diesem Haus haben sie alles drin. Sie haben also Verfolgung von Juden drin durch Marcel von Nemisch, der Jude war und dessen Besitz durch einen jüdischen Kunsthändler versteigert wurde, der dann ermordet wurde von den Nazis und so weiter. Also sie haben das alles drin. Sie haben die Verfolgung von Albert Hackelsberger drin, der Katholik war und sozusagen in Maßen sogar sich angepasst hat und trotzdem der Verfolgung nicht entgangen ist. Und sie haben aber auch natürlich eben die Familie Oetker dann mit drin, die ja zu den kriegswichtigen Betrieben zählte und wo es also eine ganz große Nähe zum Regime gab. Und also es ist anhand einem Blick auf dieses Haus ist ganz vieles nachzuvollziehen, was sie sozusagen lernen können über die Geschichte von Verfolgung im Dritten Reich, über die Geschichte der Menschen, die profitiert haben und derer, die verfolgt oder sogar ermordet wurden. Und deswegen finde ich ein solches Beispiel eben hervorragend geeignet, um ohne sozusagen auf Lehrbücher zurückgreifen zu müssen, ganz vieles zu erfahren. Warum aber generell ein Haus wie die Evangelische Akademie Tutzing, glaube ich, gut beraten ist, sich auch immer wieder der Geschichte zu widmen, ist einfach, weil wir nicht aus dem Nichts kommen, sondern wir haben Voraussetzungen. Wir haben Voraussetzungen dafür, wie wir heute unser gesellschaftliches Zusammenleben gestalten, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir auf Menschenfeindlichkeit reagieren, wie wir insbesondere auf Rassismus reagieren. Und für all das liefert eben unsere eigene Geschichte Beispiele, an denen wir uns orientieren, nicht nur können, sondern müssen, meiner Meinung nach. Denn wir haben einfach eine Verantwortung der Vergangenheit gegenüber. Max Mannheimer, der große Zeitzeuge des Dritten Reiches, der ja so viel mit jungen Menschen gesprochen hat, hat immer gesagt, ihr seid nicht verantwortlich für das, was passiert ist, aber ihr seid verantwortlich für das, was in Zukunft passiert. Und genau so sehe ich das auch. Und wir sind nicht schuld, jetzt wir als Generation, als jetzt lebende Menschen, daran, dass ein Albert Hackelsberger oder ein Hugo Helbing ermordet wurden. Aber wir müssen aus deren Geschichten lernen, was es zu verhindern gilt. Dass es eben zu verhindern gilt, dass Menschen nur aufgrund ihrer angeblichen Rasse oder anderer Merkmale wie Religion oder Sprache oder Aussehen oder sonst etwas verfolgt werden. Und dass es zu verhindern gilt, dass Menschen aufgrund ihrer politischen Überzeugungen und ihrer freien Rede und ihrer Meinungen verfolgt werden. Und all diese Dinge können wir aus solchen Geschichten doch sehr hautnah erfahren. Und sie berühren einen dann eben auch. Und dann ist man eben auch bereit, die Lehre daraus zu ziehen.
Die evangelischen Akademien in Deutschland sind ja aus der Geschichte heraus entstanden, nachdem, um diesen geschichtlichen Bogen noch mal kurz zu Ende zu bringen, nachdem Helene Hackelsberger das Schloss an Ida Kaselowski, an die Familie Oetker verkauft hatte, ging es dann nach dem Krieg, wurde es gekauft von der evangelischen Landeskirche, die dann hier die evangelische Akademie Tutzing errichtet hat. Die evangelischen Akademien in Deutschland entstanden aus dem geschichtlichen Erbe heraus. Ich habe mal geschaut, auf der Homepage von den evangelischen Akademien in Deutschland steht es wunderbar zusammengefasst. Die evangelischen Akademien entstanden im Nachkriegsdeutschland als Antwort von Christen und Kirchen auf die Zerstörung des Geistes, den Vertrauensbruch staatlicher Macht und den Völkermord durch die Nationalsozialisten. Viele Menschen suchten nach neuer moralischer Orientierung und die evangelischen Akademien waren ein Signal für die Bereitschaft, Verantwortung beim Aufbau einer demokratischen Gesellschaft zu übernehmen. Das fasst es ganz gut zusammen und abschließend möchte ich Ihnen nochmal die Frage stellen als Historikerin, was sind für Sie die drängendsten Themen unserer Zeit? Ein paar haben Sie gerade schon angesprochen, aber vielleicht könnten Sie das nochmal auf den Punkt bringen.
Wie wir alle fühle ich mich natürlich bedrängt durch die Pandemie und insbesondere durch die sozialen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, die sie hat. Wir gucken mit einer gewissen Bedrückung nach den USA, wo sich die Dinge irgendwie immer schlimmer zu entwickeln scheinen und so viel Unvernunft herrscht im Umgang mit der Pandemie. Da ist man natürlich einerseits sehr dankbar, dass es bei uns in Deutschland so viel besser gehandhabt wird, dass eigentlich eine große Bereitschaft der Politik besteht, das wirklich verantwortlich zu handeln, aber dass eben auch sehr viel Entgegenkommen in der Bevölkerung besteht, damit umzugehen. Aber ich denke, der Tag wird kommen, wo man anfangen muss zu reflektieren, was man auch für Lehren aus dieser Krise gezogen hat. Spätestens dann, wenn man das sozusagen von der epidemischen Seite her etwas eingedämmt hat, dann muss man sich ja schon überlegen, wie kommt es zu solchen Epidemien, wie können wir vorbeugen, dass so etwas wieder passiert. Und was ist jetzt mit unserer Wirtschaft passiert, mit unserem Sozialstaat auch? Und an wen müssen wir jetzt besonders denken? Ich denke an die vielen selbstständigen Existenzen, die das nicht überleben. Kurzarbeit, aber auch das eingeschränkte Reisen und all sowas. Also unser Lebensstil wird sich in vielen verändern. Für manche ist das vielleicht nur ein bisschen Luxuseinschränkung, aber für manche geht es doch sehr ernsthaft an die Substanz. Und dann, finde ich, muss die Gesellschaft sich schon fragen, ob sie nicht manche Dinge auch neu aushandeln muss in der Verantwortung fürs Gesamte.
Was meinen Sie damit ganz besonders?
Ja, also man hat ja hier an der Akademie immer wieder das Gefühl, dass man reich beschenkt ist und privilegiert ist, an diesem schönen Ort Diskurse pflegen zu können. Aber ich finde, es gibt eben einem auch die Verantwortung auf, in diese Diskurse die Menschen einzubeziehen, die eben nicht selbstverständlich dort einbezogen sind. Also ich denke zum Beispiel an Geflüchtete oder an Menschen in Hartz-IV-Bezug oder an jetzt vielleicht die neue Armut, die eben aus der Pandemie kommt. All diese Themen, so sehe ich das, müssen weiter in einer evangelischen Akademie sehr präsent sein und immer wieder auf die Tagesordnung kommen. Das finde ich eben ganz wichtig. Ein drittes ist, und das wird hier an der Akademie von Kolleginnen und Kollegen im Referat für Wirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit auch sehr ernst genommen, ist eben, dass wir die Fragen, die jetzt insbesondere die Jugend dieser Tage aufgeworfen hat, also wie es in den Fridays for Futures uns vorgehalten wurde, diese Fragen müssen wir noch stärker aufgreifen. Also wie soll es eigentlich weitergehen? Wie können wir dem Klimawandel begegnen? Wie schaffen wir mehr Gerechtigkeit auf der Welt? Wie erhalten wir uns überhaupt diese Erde für das Kommende und die kommenden Generationen? Also diese Zukunftsfragen, die Fragen der Nachhaltigkeit, die müssen so eine Akademie, glaube ich, auch immer wieder sehr stark beschäftigen.
Ich danke Ihnen jetzt sehr für Ihre Zeit, die Sie sich noch genommen haben für mich und für unseren Podcast und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war die vierte Folge des Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich hoffe, unser Ausflug in dieses besondere Kapitel unseres Sitzes Schloss Tutzing und dem, was er auch mit dem Heute zu tun hat, hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Dorothea Grass und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören.